Guten Morgen, mein Name ist Aaron. Es gibt ein paar, glaube ich, neue Gesichter hier. Dann gebe ich eine kurze Vorstellung, bevor ich zum Bibeltext komme für heute. Vielleicht können wir schon das PowerPoint einblenden, bitte. Ich habe den Privileg, die Arbeit von Juden für Jesus zu leiten hier in Deutschland. Und Juden für Jesus ist eine ganz einfache Organisation. Wir sind Juden, die für Jesus sind. Ganz einfach, nicht kompliziert, wir brauchen keine These, um das zu erklären. Wir haben es einfach auf unserem Herzen, unser Volk mit dem Evangelium zu erreichen. Und das machen wir in verschiedenen Arten und Weisen, durch Straßeneinsätze, durch Einzelbesuche, wo wir in die Bibel zusammenlesen, durch Veranstaltungen, sowohl online als auch Präsenzveranstaltungen. Und wir machen auch viel in den sozialen Netzwerken. Wir haben einen YouTube-Kanal, ihr könnt gerne vorbeischauen. Und das ist einfach unsere Leidenschaft, unser Volk mit dem Evangelium zu erreichen. Also wenn du Interesse daran hast, kannst du auf die Webseite gehen, judenfuerjesus.de, ganz einfach, ganz simpel, und kannst dort mehr Informationen holen. Ich gehe sehr ungern zum Arzt. Ich weiß nicht, wie es für euch ist oder für dich ist oder für sie. Ich sage dich von hier vorne, weil ich Engländer bin, ist einfacher für mich. Also bitte seien Sie nicht beleidigt oder so, aber du. Ich gehe ungern zum Arzt. Ich bin immer so einer, der bleibt zu Hause, versucht alles Mögliche und dann, wenn es richtig, richtig schlimm ist, dann gehe ich zum ersten Mal zum Arzt. Andere Leute machen das anders. Oh, ich habe mich gekratzt. Oh, ich muss meinen Arzt anrufen. Ja, was für eine Creme brauche ich? Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, aber ich bin eher so, ich vermeide, zum Arzt zu gehen. Aber vor kurzem musste ich eine spontane OP haben und da war ich richtig, richtig, ich habe mich richtig, richtig gefreut, dass wir in Deutschland so gute Krankenhäuser haben, so gute Ärzte und Krankenpfleger, Krankenschwester. Also falls jemand hier heute ist, der Arzt ist oder als medizinisches Personal arbeitet, vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Ich finde es super. Es wird auch unterschätzt, finde ich. Ich könnte eure Arbeit nie tun. Ich muss einfach ein bisschen Blut sehen, dann kippe ich um. Furchtbar. Wir haben sehr viel in letzter Zeit über unsere Gesundheit gesprochen. Mit der Pandemie, mit den Auswirkungen davon. Es gab viel natürlich in den Medien. Wir haben viel mit unseren Freunden gesprochen, auch hier in der Gemeinde. Es ist überall gegenwärtig, dass wir Probleme haben mit unserer Gesundheit in unserer Gesellschaft im Moment. Aber wie gesagt, wir haben in Deutschland super gute Ärzte, super gute Krankenhäuser und wir beschweren uns natürlich. Na, das ist normal, das ist, was der Mensch macht. Ja, es könnte besser sein, wir könnten mehr Krankenhäuser haben und, und. Aber Tatsache ist, hier in Deutschland geht es uns gut. Und für ganz einfachere Krankheiten müssen wir uns nicht wirklich so denken, oh, ich könnte daran sterben. Für die Leute zur Zeit Jesu war es eine ganz andere Situation. Damals gab es kein zentrales Gesundheitssystem. Es gab keine Krankenversicherung. Es gab keine Antibiotika. Wenn du krank geworden bist, dann musstest du um dein Leben kämpfen. Natürlich gab es Arzneimittel, es gab Medikamente und so, aber es war anders damals. Deswegen war die Familie immer so groß. 8, 9, 10 Kinder, vielleicht überlebt ein Kind oder zwei Kinder. Dann war es anders. Es ist deswegen kein Zufall oder vielleicht nicht überraschend, dass Jesus so oft geheilt hat. Und in Matthäus Kapitel 8, Matthäus, wie er sein Evangelium schreibt, er schreibt es bewusst. Er hat so ein Muster, wie er das schreiben möchte, was er hervorheben möchte. Und im Kapitel 8 schreibt er sehr viel über Heilung. Und an einer Stelle sagt er, ah ja, das war mein lustiges Bild zum Arzt gehen, habe ich vergessen. Er sagt er Folgendes. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Dieser Vers kommt aus dem Propheten Jesaja. Und Jesaja in Kapitel 53 schreibt ganz viel über jemand, der für uns leidet. Und Matthäus öfters, wenn er einen Vers zitiert, meinte er eigentlich damit den ganzen Kontext von dem Ursprungsvers. Das macht er öfters. Und in diesem Kapitel 53, das werden wir uns heute anschauen, gibt es richtig viel über Krankheit und was das heißt, dass Jesus so viele geheilt hat, damals und heute. Aber war Jesus nur daran interessiert, Leute mit physischer, körperlicher Krankheit zu heilen? Oder hatte er was Größeres im Kopf? Heute werden wir einfach durch diesen wunderbaren Kapitel durchgehen und es zusammen anschauen. Und ich hoffe, dass ihr bekommt wieder eine Liebe für das, was Jesus für dich getan hat. Ganz am Anfang sollte ich eigentlich sagen, es ist nicht nur Jesaja Kapitel 53. Es geht hier um, und das mag ich sehr gerne, ich bin einer so für Muster und für Ordnung und so, Kapitel 52, Vers 13 bis Kapitel 53, Vers 12. Also mit die 2 und die 3 kann man gut merken, finde ich super. In den Ursprungstext natürlich gab es diese Divisionen oder Aufteilungen nicht. Es gab keine Kapitel, es gab keine Versen. Es war einfach, Jesaja ist hingesessen oder wahrscheinlich jemand anders und hat es einfach geschrieben. Und man kann eine sehr alte Version von diesem Text in Jerusalem sehen. In Qumran, in dieser so Toten Meer Schriftrollen, haben sie die ganze Rolle von Jesaja gefunden, von Kapitel 1 bis Kapitel 66. Man kann es auch übrigens im Internet sehen. Natürlich ist es auf Althebräisch, aber es gibt es tatsächlich. Sie haben es datiert, sie wissen ungefähr, wenn es geschrieben worden ist. Das ist sozusagen eine Originalkopie von Jesaja. Und in diesem Text, hier in unserem Text, geht es um einen Gottesknecht. In den drei Stellen davor, die hier eingeblendet sind, redet den Propheten Jesaja über einen Gottesknecht, einen Mann Gottes, der kommt zur Erde, um uns zu dienen. Und der Höhepunkt von dieser Vorstellung von dem Gottesknecht ist in Jesaja Kapitel 52, 13 bis Kapitel 53 und Vers 12. Und das letzte Gottesknechtslied, ist sehr umstritten in der jüdischen Gemeinde. Denn damals, als es geschrieben worden ist und kurz danach und auch in dem ersten Jahrhundert oder so, haben alle gesagt, hier spricht Gott über den Messias und was er für uns tun würde. Und es gibt sogar eine offizielle jüdische Übersetzung ins Aramäische, das war eine ähnliche Sprache zu Hebräisch damals, steht es am Anfang, mein Knecht, der Messias, wird einsichtig handeln. Aber im laufenden Jahr des Jahres war es einfach so klar, dass Gott hier über Jesus spricht, dass die Rabbiner ihre Meinung sich geändert haben. Und sie haben gesagt, hier in diesem Text geht es nicht um einem Individuum, es geht nicht um um einen Messias, es geht eigentlich über Israel als Volk. Aber ihr werdet sehen, das kann nicht sein. Nicht nur von der Grammatik her, sondern auch von dem Inhalt her. Dieser Text übrigens, bevor wir den Text lesen, ist geschrieben worden circa 500 bis 700 Jahre, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Und wir haben, wie gesagt, in Jerusalem eine Kopie von der Jesaja-Schriftrolle, die älter ist als das Geburt von Jesu. Das ist wichtig, dass man daran sich erinnert. Ich habe es aufgeteilt in 4 verschiedene Teilen. Es ist nicht wichtig, man kann es anders verteilen. Es ist einfach so, dass es für uns einfacher ist, wenn wir durchlesen und an die Punkten denken. Und ihr könnt gerne, wenn ihr eure Bibel dabei habt, in eure Übersetzungen, ihr könnt gerne einfach für euch selber lesen, aber es wird hier eingeblendet. Jesaja schreibt, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhört werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, So entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie sehen, was ihnen nicht erzählt worden ist, und was sie nicht gehört haben, nehmen sie wahr. Hier am Anfang wird uns diesen Knecht vorgestellt. Und am Anfang klingt es richtig, richtig gut. Das, was wir vielleicht uns vorstellen würden. Er ist hoch erhaben. Er ist mächtig. Er wird einsichtig handeln. Ja, das ist das, was wir erwarten von einem Messias, von einem Retter, von einem Gottesknecht. Aber dann plötzlich lesen wir was anderes. Wir kriegen eine ganz andere Perspektive, denn da steht, dass sein Aussehen wird so deformiert werden, man kann nicht erkennen, dass er überhaupt ein Mensch ist. Und dann denken wir, einen Moment, was? Wie kann das sein? Das ist doch Gottes Knecht, das ist doch Gottes Messias. Wie kann er so deformiert werden? Was ist da los? Und dann plötzlich hat Gott und Jesaja unsere Aufmerksamkeit. Und es war tatsächlich so, Jesus ist auf dem Kreuz gestorben, aber bevor er zum Kreuz gekommen ist, wurde er geschlagen. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, es gibt halt diese berühmte Film, es heißt, keine Ahnung auf Deutsch, The Passion, also die Passionsgeschichte vielleicht auf Deutsch, das war so ein Hollywood-Spielfilm und da haben sie das versucht, so realistisch zu machen, wie sie konnten. Und ich weiß nicht, also es gibt auch Bilder im Internet, man kann sehen, wie Jesus ausgesehen hat auf dem Kreuz. Einfach voller Blut, mit diesem Dornenkrone. Die meisten Leute übrigens sind gestorben, als sie geschlagen sind, vor der Kreuzigung. So schlimm war es. Die meisten Leute haben das nicht einmal überlebt, bevor sie dann zum Kreuz gekommen sind. Komplett deformiert, man konnte nicht erkennen, dass das ein Mensch ist. Dann lernen wir, was dieser Gottesknecht tun wird. Wir haben vorher gelesen, er wird die Nationen besprengen. Das ist ein komischer Ausdruck, oder? Die Nationen besprengen. Das Wort hier für besprengen ist genau das gleiche Wort, die verwendet wird im Alten Testament, vor allem in den ersten 5 Büchern, wenn es darum geht, Blut im Tempel auf dem Altar oder auf dem Bundeslader zu besprengen. Das ist genau das gleiche Wort. Und die Symbolik dahinter ist, dass dieser Mensch wird viele Nationen reinigen oder heiligen. Denn so war es mit dem Blut im Tempel, auf dem Altar, auf der Bundeslader. Das sollte heilig machen. Man kann es aber übrigens anders übersetzen. Es ist ein doppeldeutiges Wort. Anders übersetzt kann es heißen, er wird viele Nationen in Erstaunen setzen. Mit anderen Worten, er wird viele Nationen beeinflussen. Das hat er gemacht, oder? Bis jetzt. Viele Nationen, alle Nationen sind erstaunt worden, als sie diese Geschichte von dem jüdischen Gottesknecht gehört haben. Betonung hier übrigens ist auf Nationen Mehrzahl und nicht auf Israel, nicht auf unserem Volk. Das ist sehr wichtig. Und dann lesen wir über diese Königin, diese komische Könige. Er wird dieser Gottesknecht wird einflussreiche Leute beeinflussen. Warum? Weil sie werden etwas erfahren, was ganz Neues und ganz Wichtiges ist und was sie noch nie gehört haben. Und die Botschaft von Jesus ist genau das. Es ist für jeden. Es ist nicht nur für den Armen auf die Straßen, es ist auch für große Königen. Denn große Königen müssen auch erkennen, dass sie ohne Jesus, ohne Gott nichts sind. Wir machen weiter mit dem nächsten Teil. Wer hat unser Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut.
wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Am Anfang von diesem Teil sagt der Prophet, wer hat uns geglaubt? Wer hätte das glauben können, dass Gott so einen Plan haben würde? Keiner hat das gewusst damals, dass Gott den Messias schicken würde, um für uns zu sterben? Das machte keinen Sinn, dass wir als jüdisches Volk ihn nicht annehmen würden. Wer hätte das denken können? Und dann gibt es Petrus. Jesus sagt zu den Jüngern, ich werde gleich sterben. Ich werde für euch sterben müssen, aber nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und was sagt Petrus? Nein, das wird dir nie passieren, Herr. Er war mit Jesus für so lange, direkt neben Jesus und hat es nicht gecheckt. Ich liebe Petrus, weil ich ähnlich dumm bin wie Petrus, wenn ich das so ausdrücken kann. Und manchmal denke ich, ach nur, wenn Jesus nur mit uns wäre, also persönlich, und wir könnten ihn hören und er könnte hier predigen, dann würde ich ihm immer glauben. Ich würde alles glauben. Ich würde nie Probleme in meinem Glauben haben. Und dann haben wir Petrus. Der arme Petrus, der hat das nicht gecheckt und Jesus musste zu ihm sagen, und ich kann mir das vorstellen, wie das sein Herz gebrochen hat. Geh weg von mir, Satan. Boah. Weil keiner hat das verstehen können. Deswegen schreibt Paulus in diesem berühmten Kapitel in Römerbrief von 9 bis 11. Am Ende, als er Gottes Plan erklärt hat, dass es Gottes Plan war, dass wir den Messias ablehnen würden, so dass die Errettung bis ans Ende der Welt geht und dann kommt es zurück zu uns Juden, dann gibt er diese berühmte Doxologie, dieses Staunen an Gott, wo er sagt, Gottes Plan ist unerforschlich. Kein Mensch hat das geglaubt. Königen haben gestaunt. Königen staunen nicht wirklich über Sachen in der Geschichte. Königen wissen einfach alles, weil sie so viel Macht haben. Nichts ist was Neues für sie, aber Königen haben darüber gestaunt. Dann lernen wir über die Eigenschaften von diesem Knecht. Er war speziell. Er war wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Und dieses Symbol mag ich so gerne. Also es gibt so im Internet so viele schöne Bilder, so wie ich hier eingeblendet habe. Dürrem Erde und dann kommt der Spross durch. Wir haben so eine ähnliche Situation in unserem Bürogarten. Da haben wir leider Unkraut, die durchkommt, ne? Das ist was anderes. Aber das Bild ist das Gleiche. Gottes Knecht ist speziell. Alles rundherum nicht wirklich. Und wir müssen daran denken, Jesus ist in diese Welt gekommen als perfekter Mensch. Und rundherum ist nicht perfekt. Wir ab und zu denken, ja, dass es vielleicht ziemlich gut ist, wir lieben unser Leben, das ist richtig gut so, aber im Vergleich zur Perfektheit ist das hier gar nichts. Und wir können das nicht verstehen, weil wir keine Ahnung über Perfektheit haben, aber wir können es vielleicht versuchen, ein bisschen zu uns vorzustellen, was das heißt. Er war speziell, alles rundherum war Wüste. Und hier ist die Ironie. Er war speziell, aber hat nicht speziell ausgesehen. Habt ihr mal diese Bilder von Jesus gesehen oder vielleicht die Filme oder die Fernsehserie? Sie nehmen immer jemand für Jesus, der gut aussieht. Ne? Ist immer so. Oder vielleicht diese alte Bilder mit Jesus mit diesen goldenen Locken und blauen Augen. Ja, ich habe noch nie einen Juden gesehen, der so ausgesehen hat, aber das ist eine andere Frage. Er sieht immer so schön aus. Aber das war nicht so bei Jesus. Wir wissen das von dieser Stelle. Er war nicht wie heute, wie die Celebrities, wie die Stars in Hollywood, die diese Botox machen und diese weiße Zähne haben und alles sieht immer so blendend und schick aus und super schön und hübsch. Nein, das war Jesus nicht, weil das war nicht wichtig. Und Jesus wollte nicht, dass Leute zu ihm kommen, weil er gut aussieht.
Er wollte, dass Leute zu ihm kommen, weil sie wissen, dass sie ihn brauchen. Er wurde verraten und verachtet, dieser Gottesknecht. Und dann steht, mit Schmerzen und Leiden war er vertraut. Und diese Worte hier mit Schmerzen und Leiden kann man auch anders übersetzen. Man kann es auch übersetzen mit Krankheit. Und das ist das, was Matthäus hinaufgedeutet hat bei unserem Steller ganz am Anfang. Jesus war mit Schmerzen, Leiden und Krankheit vertraut. War es seine eigene Schmerzen, Leiden und Krankheit? Eigentlich nicht. Es war unser Schmerzen, Leiden und Krankheit. Und wir lernen, dass er das auf sich genommen hat. Er war uns als Volk. Und ich denke wirklich, dass der Prophet Jesaja hier spricht über uns als jüdische Volk. Zuerst. Er war uns so abscheulich, dass wir verbargen unsere Gesichter. Und es tut so weh, wenn ich daran denke, wenn ich diese Worte lese, dass wir verbargen unsere Gesichter. Du musst nicht die Hände, du musst nicht aufzeigen, aber ist es dir auch mal vielleicht passiert, dass du auf die Straße entlang gelaufen bist oder gegangen bist und auch in die Peripherie, so in deiner Augenwinkel, siehst du einen Obdachloser. Und er sitzt da und bettelt um Geld und ist schmutzig und vielleicht stinkt er, vielleicht riechst du das von dort, von, keine Ahnung, von Alkohol oder keine Ahnung was. Und du hast ihn gesehen und du magst ihn nicht angucken. Du magst einfach weitergehen, ihn ignorieren, er existiert nicht, weil er stört. Er stört. Hast du es mal gemacht? Ich habe es mal gemacht. Und jetzt versuche ich was anderes zu tun. Ich versuche, die Leute ins Gesicht anzuschauen und zu lächeln. Ich kann nicht immer Geld geben, ich kann nicht immer Essen geben, aber Würde kann man immer geben. Und das ist das, was wir Jesus nicht gegeben haben. Wir wollen ihn nicht einmal anschauen. Er war für uns so abscheulich. Vielleicht ähnlich so wie bei dem Obdachlosen. Wir haben gedacht, dass Jesus von Gott verflucht war. Was für eine Ironie. Und manchmal vielleicht ist es so mit dem Obdachlosen. Er ist auf der Straße, hat nichts, tut nichts und vielleicht kommen die Gedanken, aber er hat es verdient. Hat es wahrscheinlich versäumt, sein Leben, dumme Entscheidungen getroffen. Ja, manchmal sind wir so. Aber bei Jesus war es ganz im Gegenteil. Er hat unsere Leiden getragen. Das war seine Entscheidung. Das war wegen Gottes Plan, das war nicht wegen seiner eigenen Sünden. Und das Traurige daran ist, dass die Räuber am Kreuz haben es erstmals gecheckt, bevor die Jünger und bevor die Hohepriester und bevor die ganz religiösen Menschen. Denn der eine auf dem Kreuz hat gesagt, es ist richtig, dass wir hier auf dem Kreuz sind. Aber er hat nichts Falsches gemacht. Die Ironie. Dann sehen wir unsere Rolle. Wir als Volk, aber auch du und ich als Individuen. Wir sahen keine Not für Jesus. Er bringt uns nichts, dieser leidende Messias. Es ist schon bekannt, dass wir Juden, wir wollten einen König, der kommt und regiert und herrscht und entfernt das ganze Antisemitismus aus dieser Welt. Das ist das Gottesknecht, was wir haben wollten. Aber ich glaube, das Problem ist die Bezeichnung Gottesknecht. Knecht. Zuerst Knecht, danach König. Und dann kommt dieses ganz bekannte Vers, das Matthäus zitiert hat. Er hat unsere Krankheiten, Leiden, Schmerzen auf sich genommen. Und es ist wichtig, dass Krankheit dort steht, weil Jesus hat nicht nur unsere Sünden getragen auf dem Kreuz, er hat auch unsere Krankheiten getragen auf dem Kreuz. Heißt das, dass heutzutage alle Krankheiten sollen geheilt werden? Nein, ich glaube nicht. Aber Krankheit ist eine Konsequenz von der Sünde. Und wo Sünde in diese Welt gekommen ist, weil Adam und Eva rebelliert haben, ist alles kaputt gegangen. Es gab einen Riss in einfach allem. Naturkatastrophen. Man schiebt die Schuld immer an Gott. Ach, Gott hätte das verhindern können. Aber wir haben das gemacht. Wir haben die Welt kaputt gemacht.
Wir sind die Verursacher dahinter. Und ich meine hier nicht, ich rede hier nicht über Klimawandel. Es ist einfach so. Alles ist kaputt gegangen, als wir gegen Gott rebelliert haben. Krankheit ist in dieser Welt gekommen. Wenn ich krank werde, ist es eigentlich indirekt. Indirekt bin ich schuld daran, weil ich auch Sünder bin. Bitte verstehe mich nicht falsch. Was ich nicht damit sagen möchte, ist, dass wenn ich krank werde, dann habe ich was extra getan. Ich habe extra gesündigt. War ich im Krankenhaus, weil ich was Schlimmes getan habe? Nein. Aber Krankheit ist einfach eine Folge der Sünde in dieser Welt. Wir leben in einer kaputten Welt. Wir haben kaputte Körper. Ich weiß, meins ist besonders nicht kaputt, aber das ist Scherz. Scherz. Ich freue mich auch auf einen neuen Körper. Das ist die Sünde in dieser Welt. Es macht alles kaputt. Und Jesus, als er die Sünde auf der Kreuz getragen hat, hat er alles getragen. Alles getragen. Und eines Tages wird er alles wieder gut machen. Jetzt kommen wir zum dritten Teil. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er machte seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Ach, sorry. Hier lernen wir, über was ihm passiert ist. Und es gibt ganz spezifische Prophezeiungen hier, die aufgelistet worden sind. Er wurde durchbohrt, nicht geschlagen. Es gibt ein paar so andere Wörter, aber durchbohrt, extra dieses Wort durchbohrt. Bei den Gottlosen, bei einem Reichen, als er gestorben ist, und es war tatsächlich so, Jesus ist gekreuzigt worden auf einem Kreuz zwischen gottlosen Menschen. Und er wurde begraben in einem Grab von einem reichen Mann, Josef von Arimathäa. Geschrieben 500 bis 700 Jahre, bevor Jesus auf die Erde gekommen ist. Er leidet und stirbt, nicht wegen sich, sondern wegen uns. Er wurde misshandelt, aber hat sich nie beschwert. Ich beschwere mich sehr gerne, wenn ich misshandelt bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich, keine Ahnung, wenn das passiert, wenn jemand mir was Böses tut oder sagt, dann beschwere ich mich sehr gerne. Manchmal zu die Person oder manchmal zu Freunden oder manchmal zu Gott. Das ist nicht fair. Hast du nicht gehört, was er gesagt hat über mich? Ein bekannter Prediger in England hat einmal sich beschwert, über die Lügen, die er gehört haben über sich von anderen Menschen. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, ja, es ist gut, dass diese Menschen die Wahrheit nicht wissen. Wir beschweren uns gerne, aber Jesus, der einzige Mensch auf dieser Welt, der ein Recht darauf hätte, sich zu beschweren, ist stumm geblieben. Und Pilatus war entsetzt, er hat gesagt, weißt du nicht, ich habe die Macht über dich, dich zu kreuzigen? Und Jesus sagt, du hast nur Macht, weil mein Vater im Himmel dir Macht gegeben hat. Er wurde verurteilt, das ist auch eine Tatsache. Und es war klar, dass er für das Volk stirbt. Und wir lernen in dieser Stelle, dass er ohne Sünde war. Er hat nie was Falsches gemacht und es wird immer wieder betont und betont und betont, er stirbt nicht für seine eigenen Sünden, er stirbt für uns. Das ist, wie Paulus anders beschreibt im Neuen Testament, als er über Jesus schreibt. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Das ist so ein kraftvoller Bibelvers. Den der Sünde nicht kannte, die Perfektheit in sich selbst, ist zur Sünde geworden. Jesus trug Krankheit, Leid, Schmerzen. Er versteht das alles. Aber er hätte das nicht tragen sollen. Ich habe diese Predigt heute genannt, der aussätzige Messias. Und das kommt aus einer Geschichte in den jüdischen rabbinischen Schriften, in dem Talmud. Da gibt es ein paar interessante Stellen, die ich hier eingeblendet habe. Rabbi Jehoshua ben Levi fragte Elia den Propheten, wann wird der Messias kommen? Elia sagte, frag ihn selbst. Rabbi Jehoshua ben Levi fragte Elia, wo ist er zu finden? Elia meinte, beim Eingang zur Stadt Rom. Rabbi Jehoshua ben Levi fragte, wie kann ich ihn erkennen? Elia antwortete, er sitzt mit den Armen, die an Krankheiten leiden. Und dann später in dem ähnlichen Abschnitt, wie heißt der Messias? Die Rabbinen sagen, der Aussätzige vom Haus des Rabbi Jehuda Hanassis, weil es steht geschrieben, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und hier in dem zweiten Zitat gibt es ein Wortspiel. Und das Wort geschlagen ist auf Hebräisch auch das Wort für Aussatz, für diese Leprakrankheit. Und ich liebe das, weil das ist genau das Bild, für was Jesus für uns getan hat. Er hat die Sünde, unsere Sünde auf sich genommen. Gott hat ihn geschlagen, aber es war unsere Sünde. Und Aussatz finde ich so ein gutes Bild für die Sünde, weil Aussatz, was es körperlich in unserem Körper macht, ist genau das, was Sünde macht in unserem Leben. Es fängt klein an, aber es geht durch das ganze Körper und letztendlich stirbst du. Und vor allem, wenn es ganz fortgeschritten ist, du hast kein Gefühl mehr. Die Nerven sind kaputt. Du spürst es nicht, dass du stirbst. Das ist auch so bei der Sünde. Deswegen finde ich diesen Begriff, der aussätzige Messias, so passend für uns, dass wir einen Messias haben, der sozusagen geistlich aussätzig geworden ist für uns. Kommen zum letzten Teil. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde viele getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Und hier haben wir wieder eine Zusammenfassung von dem, was schon gesagt worden ist, aber mit einem neuen Information. Und zwar, wir haben schon gelesen, dieses Gottesknecht stirbt, aber am Ende, er ist wieder lebendig. Er hat Nachkommen. Für Jesus ist das geistlich Nachkommen, so viele Söhne und Töchter im Glauben. Er wird Licht sehen, ein jüdisches Sprichwort für, er wird lebendig werden. Und weil er lebt, kann er andere heiligen. Und das ist für uns etwas so Wichtiges. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. So, jetzt müssen wir die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun? Es ist schön, dass Gott das im Voraus prophezeit hat. Es ist wunderbar, dass Jesus das für mich getan hat. Aber ganz konkret, was bedeutet das für mich? Jesus kennt dein Leiden. Er kennt auch deine Krankheiten. Er kennt auch deine Situation in der Pandemie. Er kennt auch deine Ängste. Er kennt alles. Du bist nicht alleine, so wie Carola in deinem Bild, das du bekommen hast. Wir sind nie alleine, auch wenn die Kirche, wenn die Gemeinde nicht da ist, ist Gott da, sind die großen Hände von Jesus da, um dich zu fangen. Er wusste, dass alles passieren würde, was wir erleben in unserem Leben. Es ist nicht übrigens, manchmal haben wir das Gefühl, keine Ahnung, also Gott schaut herunter vom Himmel, sieht die Situation mit Corona und Pandemie und wir denken vielleicht an Gott, oh weh, was ist passiert? Ich habe mein Fass mit Gift aus Versehen umgestoßen, es ist auch über die ganze Erde gekommen. Nein, er wusste das im Voraus. Wenn er diese wunderbare Prophezeiung über Jesus geben kann an einen Menschen, der 500 bis 700 Jahre vor dem Geburt von Jesus gelebt hat, dann weiß er ganz genau, ganz konkret, was in deinem Leben abläuft im Moment. Wie du das gehabt hast in den letzten Jahren, Monaten. Er kennt dein Leiden, aber er hat auch dein Leiden, deine Krankheit, deine Schuld, deine Sünde auf sich genommen. Du hast jemand, der alles versteht und alles auf sich genommen hat. Ich hoffe, dass es dich heute Morgen packt, wie es mich packt. Das durchzulesen, diese Prophezeiung und besser zu verstehen, wer dieser Gottesknecht ist. Und wie unfair es ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das durchlese, denke ich die ganze Zeit, das ist nicht fair. Das stoßt gegen meinen Sinn für Gerechtigkeit. Was Jesus passiert, ist nicht fair. Und deswegen ist es für mich so groß. Gerade weil es nicht fair ist, weil ich das nicht verdient hätte. Ich hätte sterben sollen und nicht noch sterben, sondern für die Ewigkeit weg von Gott sein. Jesus ist der Einzige, der diese Verheißungen erfüllt hat. Er ist der Einzige, der dein Leiden, deine Krankheit, alles auf sich nehmen kann. Es gibt keinen anderen Weg. Ärzte sind super, Ärzte sind gut, Tabletten sind gut. All dem, was die Wissenschaft uns gibt, ist super gut, aber bis jetzt hat keine Tablette mir innere Frieden gegeben. Auch keine Arbeitsstelle, auch kein Alkohol oder Drogen oder Sex oder was auch immer, Freundschaften. Es gibt keine innere Frieden, es gibt nur Jesus. Und er gibt dir innere Frieden, weil er diese ganze Last von dir wegnimmt und setzt das auf sich selber. Du musst es nicht mehr tragen. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt, was ganz, ganz wichtig ist. Und du kannst alles andere vergessen, was ich gesagt habe, wenn du dich an dieses Punkt daran erinnerst. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, du musst kein Opfer mehr sein. Und diese Opferrolle, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir spielen es ab und zu mal sehr gerne. Wir sitzen da und wir denken über dieses Selbstmitleid, was die anderen Leute uns angetan haben. Durch unser ganzes Leben, was meine Frau gemacht hat, was mein Mann gemacht hat. Oder, ja, ich war noch nie verheiratet und das ist unfair und. Wir sitzen da in diesem Selbstmitleid und wir vergessen, Jesus hat das alles schon weggenommen. Er hat alles auf sich geladen. Alle Leiden, alle Schmerzen, alle Krankheiten, alles auf sich geladen. Und wenn wir dort sitzen in unserem Mitleid, dann sind wir wie eine Person, die in einem Gefängnis sitzt mit einer offenen Tür. Und er darf jederzeit rausgehen, aber er sitzt in seinem Gefängnis, weil er denkt, das kenne ich. Da bin ich bequem. Und wir sind in unserem Selbstmitleid sehr bequem. Sehr bequem. Und wir sitzen da in dem Gefängnis und wir wissen nicht, da draußen gibt es eine ganze schöne Welt. Weil Jesus die Tür geöffnet hat. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast,
darfst du keine Opfer mehr sein. Du bist kein Opfer mehr. Du bist befreit. All die Sachen, die diese Leute dir angetan haben, die sind real. Die sind echt. Die sind ernsthaft. Ich versuche nicht hier, das zu sagen, ach, das ist alles nichts. Nein, es tut weh, es schmerzt. Aber er hat alles getragen. Und das ist der Unterschied. Er hat alles auf sich getragen. All diesen Mist, was dir passiert ist in deinem Leben, übrigens auch die ganze Mist, das du selber verursacht hast, das schieben wir gerne auf die Seite. Ah, die Leute haben mir alle so schlimme Sachen gemacht. Ja, du hast auch ab und zu was Schlimmes gemacht. Das ganze Paket ist weg. Und ich wiederhole mich und der Text wiederholt sich und die Bibel wiederholt sich, weil wir das nicht checken. Wir müssen immer wieder das merken, weil immer wieder kommt der Teufel mit diesem Selbstmitleid. Und das ist so ein Gift in unserem Leben. Also wenn du in, vielleicht merkst du das nicht einmal, dass du in dieser Opferrolle bist, dass du in diesem Gefängnis sitzt. Aber wenn du das merkst, wenn Gott dir das offenbart, wenn du diese Gedanken von Selbstmitleid kommen, du kannst dem Teufel sagen, du kannst dir selber sagen, ich bin frei. Ich bin frei. Ich muss das nicht mehr auf mich tragen, weil jemand mich freigesetzt hat. Und dann vielleicht hast du die Freiheit, dein Leben darin zu investieren, indem du andere über diese wunderbare Botschaft erzählst. Petrus beschreibt, was uns geschehen ist und was wir tun sollen. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wirklich. Auch wenn du denkst, dass er für dich nicht sorgt. Auch wenn du in einer Situation dich befindest, wo du denkst, warum bin ich überhaupt hier? Ich bin ja ein Gottes Kind. Warum bin ich in diese schwierige Situation hineingelandet? All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Steht geschrieben, und so ist es. Auch wenn es nicht, wenn wir das nicht so fühlen. Was Gott mit Jesus gemacht hat, beeinflusst uns jetzt und auch danach. Jetzt, in dem Moment, kennt jemand unser Leiden. Er hat unser Leiden auf sich genommen, inklusive Krankheiten. Du bist kein Opfer mehr. Du bist befreit. Das heißt nicht, dass alles glatt rollen wird, dass alles gut gehen wird, aber es gibt jemanden, der mit dir geht. Und später gibt Gott dir ein Leben mit ihm für die Ewigkeit. Was für eine Motivation, mit anderen über ihn zu sprechen, was er in deinem Leben getan hat. Ich habe am Anfang gesagt, ich gehe nicht gern zum Arzt, aber zum allerbesten Arzt gehe ich gerne zu Jesus. Beten wir. Jesus, es ist schwierig, die Wörter zu finden, um dir zu danken. Danke klingt einfach irgendwie so hohl und leer im Vergleich zu dem, was du für uns gemacht hast. Herr, bitte hilf du uns, wenn wir versuchen, immer wieder diesen Leid auf uns zu nehmen. Hilf du uns, das dir zurückzugeben. Danke, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, dass du all unsere Schuld, all unsere Sünden, all unsere Krankheiten, all unsere Unperfektheiten auf dich genommen hast. Und danke, dass wir jetzt in Freiheit leben dürfen durch dich. Bitte hilf du uns, wenn wir Mitleid für uns selbst haben. Bitte schenk du uns Mitleid für andere und eine offene Vision, dass du für uns sorgst. Bitte segne du uns, Herr, hilf du uns, diesen Botschaft weiterzugeben. Amen.